Für mich Mozart ist das A und Z. Es ist das Wichtigste, was es gibt überhaupt. Also für jeden Musiker sollte es so sein. Also Mozart ist die Basis. Es ist eine große Verbindung von zwischen Vergangenheit und der Gegenwart heute. Und es ist natürlich fantastisch, dass eine Stadt so viel Mozart hat und gibt in den Konzerten und in den Opern. So, es bedeutet mir sehr viel, dass ich für mein Debüt in einem Mozart-Matinee bin.
Italienisch an ihm sind vor allem seine dunklen Augen und die eleganten Lederschuhe. Ansonsten ist Antonello Manacorda deutscher als viele Deutschen, wie er selbst sagt. Vor den Mozart-Matineen am 31. Juli und am 1. August bei den Salzburger Festspielen treffe ich den Dirigenten und Mozart-Kenner nach einer Probe mit dem Mozarteum-Orchester in Salzburg. Er erzählt, warum er eigentlich lieber abends spielt und welche Energien die Musik, das Orchester und das Publikum bei ihm erzeugen.
Jeder Spiele, der SN-Festspiel-Podcast.
Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich bin heute zu Gast bei einer Probe des Mozarteum-Orchesters für die Mozart-Matinee der Salzburger Festspiele. Mein Gesprächspartner ist der italienische Dirigent und Geiger Antonello Manacorda. Herr Manacorda, guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Guten Tag, gerne.
Ja, Sie bereiten sich für zwei Mozart-Matineen vor. Zwei sind es an diesem Wochenende. Sie kommen gerade aus der Probe. Wie war's?
Also ich bin sehr müde jetzt. Das war eine sehr gute Probe. Ich kenne das Orchester. Ich war mit dem Orchester in Salzburg vor 6 Jahren in einem Konzert für die Mozartwochen. Haben wir damals eine Schubert-Oper Konzertant aufgeführt. Aber jetzt nach 6 Jahren, das Orchester natürlich hat sich enorm entwickelt und es macht extrem Spaß. Die Gran Partita mit dem Bläser heute Morgen war wirklich ein Geschenk, fand ich.
Sehr schön. Sie sind 1970 in Turin geboren. Ich habe in der Vorbereitung über Sie gelesen, dass Sie über die Mozart-Oper Die Zauberflöte Deutsch gelernt haben.
Stimmt.
Das klingt ja sehr spannend. Also Ihre ersten Worte auf Deutsch waren zu Hilfe, barmherzige Götter und Vogelfänger, oder?
Vogelfänger vor allem. Und ja, also nicht nur Zauberflöte, aber auch Figaro eigentlich. So auf Italienisch war ein bisschen einfacher für mich. Aber ich habe diese Kinder Lieder sozusagen gesungen, ohne zu wissen, worum es ging, natürlich, ja. Und Hölle, Rache auch und so weiter als Kind. Und also Mozart war sofort präsent bei mir als Kind, ja, dank meiner Mutter, die mir diese Lieder gesungen hat.
Das wollte ich gerade fragen, woher kommt diese Nähe zu Mozart?
Ja, also es ist einfach nur, meine Mutter hat damals Philosophie studiert in der Universität, als ich ein Kind war und mit so Richtung Musik und sie hat ein paar Vorträge über Musik und Oper machen müssen und dadurch aber ich dann einfach nur diese Mozart-Opern gehört und ich wurde eigentlich zum Scala gebracht und die legendäre Strela Nozze di Figaro-Inszenierung habe ich gesehen als Kind mit Mutti damals und da als Kind hört man das und man singt das dann gleich, sofort nach der Aufführung natürlich.
Und haben Sie dann auch mit Kursen Deutsch gelernt oder haben Sie das wirklich alles so durch Musik und autodidaktisch die Sprache gelernt?
Also ich habe dann Deutsch in der Schule 1 Jahr gehabt, wo tatsächlich, ich war im Konservatorium, so es war eine Schule, eine Hochschule, ein Gymnasium des Konservatoriums, so die Deutschlehrerin hat natürlich wieder Zauberflöte angegriffen. Und wir haben, aber dann habe ich dann verstehen können, langsam, die Texte und so weiter und dann irgendwann, also ich war, also bevor Dirigent haben sie auch gesagt, ich bin nicht mehr Geiger, aber war Geiger davor und ich habe ein Orchester gegründet, das Mahler Chamber Orchestra und das Büro war in Berlin und irgendwann habe ich entschieden, ich muss Deutsch lernen, ich kann nicht so weitermachen und ich kann nicht weiter Musik machen ohne Deutsch gelernt zu haben, weil eigentlich das deutsche Repertoire ist meine Lieblingsmusik und ich dachte, ich muss diese Sprache verstehen, um diese Musik spielen zu können.
Ja, es ist sehr spannend, weil wie Sie sagen, Sie sind zwar in Italien geboren, Wahlberliner, aber Sie haben generell sehr viel deutsche Musik in Ihrem Repertoire, auch Schubert, Mahler und eben Mozart. Als Italiener, gerade wo es auch so viele große gibt, Puccini, Verdi, Rossini, woher kommt diese Faszination für das Deutsche?
Also erstmals war die Kammermusik. In der Schule, im Konservatorium, ich wollte sofort mit anderen Leuten spielen und nicht alleine spielen, nicht als Solist mit der Geige. Und natürlich kommt man zu Mozart-Quartette, Haydn-Quartette und dann Schubert-Repertoire, Brahms und die Sextette, die Quintette und alles. Die Kammermusik ist Deutschland und nicht italienisch, italienische Repertoire natürlich. Und dann habe ich das Glück gehabt, von Claudio Abbado angefragt zu sein, Konzertmeister für sein Gustav Mahler Jugendorchester. Und dadurch habe ich natürlich Mahler entdeckt und Bruckner und Schönberg und die Wiener Schule und das große deutsche symphonische Repertoire und bin damit gewachsen tatsächlich. Und meine Liebe, das war, keine Ahnung, wie, aber ich glaube es wirklich, also Claudio Bado ist eigentlich wirklich verantwortlich dafür, dass mein Repertoire sich so entwickelt und er war auch ein Dirigent, der auch sehr viel Oper gemacht hat und ich mache auch sehr viel Oper, aber auch sehr wählerisch. Der Claudio hat nie Puccini dirigiert, nie Belcanto dirigiert, sehr, sehr selten und Rossini wiederentdeckt in den 70er Jahren und ich habe wirklich das gelernt tatsächlich. So, ich werde dieses Jahr zum Beispiel mein erster Puccini dirigieren. Ich mache eine Badama Butterfly neue Produktion in Frankfurt. Bin gespannt, wie das sein wird, ob ich das hasse oder liebe. Aber ich habe gedacht, einmal muss ich das doch haben.
Also Sie müssen sich erst an die Italienischen rantasten.
Ich muss lernen, Italienisch, ja genau.
Ja, genau. Wie ist das jetzt für Sie als Wahlberliner? Wie viel Deutsches erkennen Sie jetzt an sich selbst?
Ach so sehr. Also ich bin viel mehr Deutsch als viele Deutsche manchmal. Das ist fast unverschämt.
Inwiefern?
Ich bin Italo-Franzose. Also meine Familie ist eine italienische Familie. Mein Name ist Manacorda, das ist klar. Das ist ein italienischer Name. Aber ich habe auch einen französischen Teil meines Namens von meiner Mutter. Ist Gajal de la Chenet, eine französische Familie. Und habe ich Französisch gelernt als Kind in der Schule. Ich habe 5 Jahre französische Schule gehabt. Die Grundschule war französisch für mich. Und dadurch bin ich nicht wirklich ein Italiener schon. Und ich sage immer, ich bin ein Europäer, weil ich dann schon zweisprachig groß geworden bin. Dann musste ich irgendwie Englisch lernen, sobald ich dann mit anderen Musikern zu tun hatte. Das war natürlich Englisch und das habe ich autodidaktisch gelernt. Es ist auch möglich. Und dann Deutsch ist für mich, also ich bin sehr ordentlich, ich bin sehr organisiert. Also das Klischee Deutsch bin ich schon.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, das Autodidaktische, war das auch in der Musik, also in dem Lernen der Instrumente wichtig für Sie? Haben Sie sich da auch viel selber beigebracht?
Ich glaube, dass alle Musiker bringen sehr, sehr viel selber bei. Ich glaube, dass, also ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinen Lehrern. Und mein Geigenlehrer war Hermann Krebers in Holland, in Amsterdam. Noch eine andere Sprache übrigens, aber das kann ich nicht so gut. Und mein Dirigierenlehrer war Jorma Panula in Finnland und die Sprache kann ich sicher nicht, Finnisch. Aber beide waren ganz große Pädagogen in dem Sinn, dass sie haben mir gelehrt, von mir selber zu lernen, mehr als mir sagen, was ich tun sollte. Sie haben eigentlich mich geöffnet und mir gezeigt, wo ich dann in mir gucken sollte, um zu verstehen und um zu lernen. Das ist die größte pädagogische Geste, die eine Lehre machen kann. Und deswegen, wir sind alle Autodidakten. Also ich weiß auch noch mit Hermann Krebers, aber ich natürlich, Hermann Krebers war ein ganz großer Geiger, der Konzertmeister im Konzertgebau war, mit Mengelberg noch schon, also ganz jung. Also alte Schule, ganz alte Schule. Und das hatte zum Beispiel mit dem neue Schiene der Barock- und Aufführungspraxis gar nicht zu tun. Aber ich habe dann irgendwann eine Aufnahme von der Vivaldi 4 Jahreszeiten von Trevor Pinnock gehört und ich fand es unfassbar. Wie können sie so spielen? Warum und wie? Und diese Darmsaiten, was ist denn das? Und das hat mich so berührt und interessiert, dass ich natürlich autodidaktisch dran gegangen bin und ich habe eine Geige dann umgebaut und dann Darmsaiten da benutzt und versucht und da, also ist man sowieso als Künstler autodidaktisch und autobiografisch auch natürlich.
Sie haben schon gesagt, Sie bezeichnen sich nicht mehr als Geiger, Sie waren Geiger, Sie sind
kein Geiger. Nein, ich spiele keine Geige seit 16 Jahren, so, ich bin kein Geiger mehr tatsächlich.
Fehlt Ihnen das nicht, auch selber mal wieder zu musizieren?
Überhaupt nicht. Es ist eigentlich, würde ich sagen, unverschämterweise eine Befreiung, keine Geige in die Hand zu haben. Es war Geige, fast zufällig für mich. Also ich hatte ich hatte viele Jahre Klavier gespielt und dann die Geige einmal eine Geige gehört und ich dachte, ich will das machen. Und dann habe ich dann Geige gelernt und natürlich versucht, so gut wie möglich Geige zu spielen. Aber das Instrument war für mich eine Beschränkung. Und jetzt ohne Instrument zu sein, fühle ich mich viel freier. Und ich bin sehr froh, nicht einfach nur stundenlang Tonleiter auf die Geige machen zu müssen, um fit zu sein. Also fit bin ich. Ich muss fit im Kopf sein jetzt als Dirigent. Ja.
Und wann und warum war dann so diese Entscheidung, dass Sie von der Geige weggehen und Dirigent werden?
Es kam, nachdem ich 8 Jahre das Mahler Chamber Orchestra begleitet habe, also gegründet hatte und als Konzertmeister mit Abbado und verschiedene andere Dirigenten, Daniel Harding und Heiting und Boulez, also viel gemacht hatte. Und wo ich gemerkt habe, jetzt das Orchester ist reif, das Orchester existiert, ist einer der besten Kammerorchester der Welt. Und was mache ich jetzt? Also das ist accomplished, Mission accomplished mit diesem Orchester und ich konnte mit meinem Instrument und mit meinen Kenntnissen und Wissen noch weiter kommen. Wir haben mit Abbado auch in Luzern das Luzern Festival Orchestra gegründet, wo ich auch dann am ersten Pult saß. Aber ich habe irgendwie ein Limit gefühlt in mir selber und ich habe dann eine schwere Entscheidung getroffen, weil ich habe wirklich, also als Konzertmeister von Mahler Chamber und in Luzern zu spielen, es ist Traum von vielen Leuten. Und als ich weggegangen bin, viele haben gesagt, du bist verrückt, weil du hast einen der besten Job der Welt und du lässt das einfach nur so lassen und fallen, meine ich, und für eine unbekannte Situation. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich musste natürlich sehr viel arbeiten und sehr viel lernen und dirigieren ist ein neues Instrument, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich werde wahrscheinlich beim Tod, also am Ende meines Lebens, ein besserer Dirigent, als ich Geige war.
Sie sind freier Dirigent, das heißt, Sie arbeiten auch immer wieder mit anderen Musikern, immer wieder mit neuen Orchestern. Wie ist das? Ist das auch eine Herausforderung, sich immer wieder auf neue Menschen einzulassen?
Sehr. Und ich muss sagen, also ich habe ein Kammerorchester in Berlin, das Kammerakademie Potsdam ist mein Orchester, meine Familie in Berlin. Und ich habe 7 Jahre ein Orchester in Holland, ein großes Sinfonieorchester in Holland geleitet. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde von der Gastierung. Also ich möchte eigentlich ein Sinfonieorchester finden und ein Zuhause, ein neues Zuhause finden. Natürlich mit der Oper ist es ein bisschen einfacher, weil ich dann wieder zurückkomme nach Wien, nach München, New York und Amsterdam oder Brüssel mag ich sehr. Also es gibt Orte, wo ich dann in London, Covent Garden, es gibt Orte, wo ich immer wieder komme und dann man entwickelt eine Beziehung mit den Musikern natürlich und mit dem Haus. Und dann ist man nicht mehr Gast. Es ist so ständiger Gast sozusagen, ist ein bisschen anders. Aber mit Sinfonieorchestern, es kann ein bisschen schwer sein, tatsächlich. Weil man in 3 Tagen muss alles entwickeln und sich kennenlernen und ein Konzert präsentieren.
Wie gehen Sie daran? Wie nähern Sie sich da so einem Orchester?
Ich glaube, es gibt nur einen Weg und es ist die Ehrlichkeit. Manchmal funktioniert das auch nicht, aber also wenn ich verlange Ehrlichkeit von den Musikern, muss ich mich total zeigen und komplett transparent sein und ehrlich sein. Und manchmal funktioniert nicht, weil die Musiker das nicht kennen, dass ein Dirigent ehrlich ist und sich zeigt und sagt, ja, ich denke so und was denken Sie? Und manchmal sind manche Orchester sind gewöhnt an mehr diktatorische Dirigenten oder Anweisungen von Dirigent zu bekommen und nicht einfach nur diese mitteilen und zusammen machen und zusammen musizieren. Ich bin aber fest überzeugt, dass ein Orchester ist ein großes Quartett. Es ist einfach nur eine große Kammermusik-Ensemble, das zusammen spielen will und muss. Und das funktioniert nur mit dem Zuhören und mit dem einander teilen. Und natürlich manchmal muss ich auch also sehr, sehr oft muss ich Entscheidungen für alle Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, die Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Also ich war ein junger Geiger, als ich zum ersten Mal Konzertmeister mit Claudio Abbado gespielt habe. Und ich werde mein ganzes Leben daran denken, dass diese erste Probe, es war eine Dvorak 8. Symphonie, und Claudio Abbado hat angefangen und wir haben dann 20 Takte gespielt. Und es war Claudio Abbado in den 90er Jahren, also einer der größten Dirigenten der Welt, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, der mit uns jungen Leute einfach nur Deutschland 8 machte. Und wir waren natürlich, wir hätten in Feuer springen können für ihn. Wir hätten alles gemacht. Und er bricht ab und dreht sich und sagt, ja, also da am Anfang, ich verstehe nicht wirklich die Geigen. Antonello, was denkst du, sollen wir vielleicht einen Bogenstrich ändern? Was denkst du? Und, also ich meine, einer der größten Dirigenten der Welt, der unbedeutendste Person der Welt, ich als Konzertmeister zum ersten Mal in diesem Stuhl, er fragt mich, was ich denke. Weil natürlich, weil die Musik ist das Wichtige und nicht die Hierarchien und die Mächte und die Arroganz von Tyrannen, sagen wir so. Einmal ein bisschen frech.
Also war Claudio Abbado ein Vorbild für Sie oder ist nach wie vor ein Vorbild?
Ich habe so viel von ihm gelernt natürlich, aber nicht dirigieren. Ich sage es immer so ein bisschen auch frech, aber ich habe mehr als Konzertmeister dirigieren gelernt von schlechten Dirigenten als von guten Dirigenten. Ich habe von Claudio das Glück gehabt, so viel Musik mit ihm zu machen, dass seine Vision von der Musik und bestimmter Repertoire wirklich absorbieren zu können und entdecken können und dürfen. Aber ein Konzertmeister ist sehr beschäftigt, wenn ein schlechter Dirigent da ist, weil er plötzlich nicht einen Auftakt geben kann und dann der Konzertmeister übernehmen muss. Und ich sage es immer, ich habe gelernt von Dirigenten, die nicht schlechten, aber Probleme hatten oder nicht so wirklich super technisch dirigierenmäßig dabei waren, weil ich dann verstanden habe, was das bedeutet, dass man eigentlich sehr klar für die Musiker sein muss. Und ich sage immer Dirigenten, es gibt zwei Sachen, die sehr wichtig bei Dirigieren. Man dirigiert die Musik, aber man dirigiert auch die Musiker. Und sind zwei unterschiedliche, oft sehr unterschiedliche Sachen. Und um die Musiker zu dirigieren und noch mehr als die Musik zu dirigieren, muss man technisch fähig sein. Also eigentlich eine Dirigiertechnik entwickelt haben, dass die Musiker einfach verstehen, was man sagen möchte. Und nur die Musik zu dirigieren ist viel einfacher, weil man macht Musik und man muss ein guter Musiker sein natürlich und folgt dem Fluss der Musik und bewegt die Musik in bestimmte Richtungen. Aber dann, wenn die Musiker einen Auftakt brauchen, das ist vielleicht ein bisschen nüchtern so gesagt, aber sie brauchen das und sie verlangen das auch. Und man muss das machen können und geben können.
Und weil Sie schon gesagt haben, eben viele Dirigenten haben auch diesen Ruf, eher autoritär zu sein, sehr diktatorisch zu sein. Sie haben den Begriff vorher erwähnt. Hilft es auch, dass Sie eben selber im Orchester waren, dass Sie eben anders da auch rangehen an die Sache?
Ja, das hilft sehr sicher, aber vor allem für die Dynamik von den Probenzeiten und wie ein Orchester tickt und wie die Energie im Orchester läuft während einer Probe. Dann bin ich dann natürlich sehr daran gewöhnt und noch mehr nicht nur ein Orchester im Orchester zu sein, aber ein Orchester gegründet zu haben, das hilft mir auch noch mehr, weil ich habe dann mit meinem Kollegen von Mahler Chamber unsere weitere Kollegen auch ausgewählt aus Probespiele und Vorspiele und tausend Sachen. So, das ist noch mehr eigentlich. Das ist eine große Hilfe gewesen, ja.
Sie waren zwar schon als Geiger öfter in Salzburg und haben hier gespielt, aber als Dirigent ist es Ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen. Ist es dann, gerade wenn Sie sich so viel mit Mozart beschäftigt haben, ist es dann etwas Besonderes, hier in Salzburg aufzutreten?
Ja, also es ist lustig, weil Mozart einfach nur weg von hier wollte.
Das so, ist richtig,
es ist ein bisschen lustig, aber natürlich doch. Also ich habe hier tatsächlich nie Mozart gespielt mit der Geige, weil ich hier sehr viel mit dem Gustav Mahler Jugendorchester war und selbst mit Mahler Chamber war ich nicht hier und das heißt, ich habe dann die großen Mahler-Sachen und Gura-Lieder, Schönberg, weiß ich noch, in der Felsenreitschule mit Abbado gespielt. Für mich Mozart ist das A und Z, es ist das Wichtigste, was es gibt überhaupt. Also für jede Musiker sollte es so sein. Also Mozart ist die Basis, es ist eine große Verbindung zwischen Vergangenheit und das Gegenwart heute. Und es ist natürlich fantastisch, dass eine Stadt so viel Mozart hat und gibt in den Konzerten und in den Opern. So, es bedeutet mir sehr viel, dass ich für mein Debüt in einem Mozart-Matinee bin. Und man möchte denken, dass es ihnen natürlich Konzerte, die ein bisschen nonchalanter sind, weil sie sind morgens um 11, sind Matineen und es ist nicht das große Festspielhaus abends. Genau ein Irrtum, wie wenn man ein junger Dirigent engagiert in ein Open House und sagt, ja, komm mal und dann dirigiere mal eine Mozart-Opern erstmal. Und das sind die schwierigsten Sachen überhaupt. Mozart ist das Schwierigste überhaupt zu dirigieren, wenn man wirklich Mozart verstehen möchte, wie, vom Stil, von Artikulationen und Aufführungspraxis oder nicht und welche Richtung und dann. Und dann die Bläser und die Streicher. Und es ist wirklich, es ist so schwierig, Mozart zu dirigieren. Es ist ein totaler Blödsinn zu denken, dass Mozart einfach ist. Vielleicht klingt mal einfach und es ist eigentlich unser Ziel, dass es so klingt.
Ja, und um sich etwas auf Mozarts Musik einzustimmen, hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem ersten Satz der ersten Sinfonie Mozarts, KV16, gespielt vom Mozarteum Orchester Salzburg. Genau, Sie haben schon gesagt, die Mozart-Matinee ist, wie der Name schon sagt, am Vormittag. Ich habe schon über Sie gelesen, Sie sind kein Frühaufsteher.
Nein.
Das heißt, für Sie wäre abends besser. Wie bereiten Sie sich trotzdem vor?
Ja, keine Ahnung. Es ist, ich muss sagen, dass aber Corona hat irgendwas gebracht bei mir. Wahrscheinlich war die Spannung des unbekannten Virus am Anfang letztes Jahr und arbeitet in uns allen, ohne dass wir das verstehen und wissen. Und ich bin viel früher aufgestanden im letzten Jahr als in meinem ganzen Leben. So, es ist auch heute Morgen, ich hatte Probe hier um 10 und ich war um 6.30 Uhr wach. Und ich habe gedacht, oh, das ist aber gut, weil um 11 Uhr werde ich wach genug sein. Nee, das ist ein bisschen ein Scherz, aber am Ende, wenn man auf der Bühne geht und das Publikum, endlich das Publikum, da ist, die Adrenalin ist da und man ist dann doch wach am Ende, ja.
Sie haben es schon angesprochen, das Publikum. Warum braucht man auch als Dirigent das Publikum?
Ja, weil warum soll ich dann sonst ein Stück aufführen, wenn niemand zuhört? Es gibt keinen Grund. Ja, es wäre eine Selbstbefriedigung, alleine ein Stück zu spielen und für sich selber. Ich lebe in dem Stück, wenn ich dann das dirigiere. Ich bin in der Musik, in der Partitur physisch drin, aber ich sage immer, dass es gibt einen Komponist, es gibt einen Aufführer, einen Musiker, der das aufführt, aber es gibt einen Zuhörer. Und diese drei Leute sind alle drei genau wichtig. Und das Publikum unterschätze ich immer und man denkt, ah, ich gehe nicht zum Konzert, ich kenne nicht so viel von Musik, ich bin ein Amateur, ich habe keine Ahnung und braucht man nichts zu kennen, um in ein Konzert zu gehen. Man muss einfach da sitzen und seine Seele öffnen. Und ich als Dirigent höre sehr viel Resonanz, Energieresonanz hinter mir. Und man hört, man sagt das zwischen uns, zwischen Musiker sagt man, gestern Abend war die Luft so dick, man hat die Leute nicht mehr atmen können, hören können, weil sie so angespannt waren und so konzentriert waren. Und das ist genau, was wir suchen und was wir brauchen.
Und wann und hören Sie das, ob das Publikum, welche Energie im Raum herrscht? Also sofort zu Beginn oder ist es dann nach dem ersten Applaus?
Wenn ich auf der Bühne laufe und einen Applaus höre, ich verstehe, ob das Publikum sich freut oder nicht freut, was schon interessant ist. Aber manchmal das Publikum kann sich nicht freuen, weil man kennt mich nicht und dann denkt, oh, okay, mal sehen. Und dann die Musik anfängt und Musik ist natürlich nicht nur Töne, aber auch Stille und Pausen. Und genau in diese Momente hört man, ob das Publikum da ist und mitatmet. Es ist im besten Fall ein ganzer Saal auf der Bühne und hinter mir atmet gemeinsam und zusammen. Und das ist eigentlich der Grund, weil wir das machen.
Jetzt ist das, wie Sie schon sagen, ein Zusammenspiel. Jetzt geht es natürlich auch um Ihre Energie. Ja. Und was ist, wenn Sie mal nicht so ganz fit oder nicht so ganz auf der Höhe sind oder nicht so ganz gesund sind auch oder nicht so gut drauf sind? Oder gibt es gar nicht, weil sobald man auf der Bühne ist, ist das alles weg?
Ich habe als Geiger eine sehr wichtige Person in meinem Leben gehabt, und das ist der Alfred Altenburger. Der Alfred Altenburger war Vorstand, also Geiger in der Wiener Philharmoniker und Vorstand des Orchesters, und er war Mentor, als ich Konzertmeister von Gustav Mahler Jugendorchester war. Und er sagte mir immer, warum Angst haben, warum nicht drauf sein? Vertrau die Musik. Diese Energie können wir nicht verstehen und werden wir nie fassen können, aber es gibt so viel Energie da drin und das stimmt total. Wenn man nervös ist, man ist nervös bis zum ersten Ton, das man spielt. Und dann ist alles vorbei. Weil wenn man sich reinlässt und die Musik vertraut und es gibt natürlich Abende, wo man mehr drauf ist und weniger drauf ist. Und das kann auch passieren, aber das ist menschlich. Wir sind Menschen, wir sind keine Computer. Aber die Musik ist wirklich ein unglaubliches Wesen. Diese Energie ist unbeschreiblich. Ja.
Jetzt war zum Beispiel letztes Jahr bei den Salzburger Festspielen vieles sehr eingeschränkt. Es war nur ein Teil des Publikums eben möglich, keine Feste. Heuer ist doch wieder mehr möglich. Ja. Erleben Sie jetzt diese Situation heuer in Salzburg?
Ich glaube, dass es ist nicht eine Frage der Menge von Leuten. Manchmal ist es natürlich sehr exciting, wenn man dann für 6.000 Leute ein Konzert spielt und so, aber es ist eine andere Ebene. Aber ich habe auch ein Konzert in meinem Leben als Geiger, einen Duo-Abend mit meiner Pianistin für eine Person gespielt. Und es war eine interessante Erfahrung. Ich kam zu diesem Saal und aus verschiedenen Gründen und Fehlern von den Veranstaltern, es gab niemand im Saal, außer eine Frau, die im Zentrum des Saals saß und ihr wahnsinnig peinlich war, dass sie alleine war in dem Saal und ich kam raus, wir waren mehr auf der Bühne als im Saal tatsächlich. Wir waren zwei und sie war alleine. Und wir haben ein großes Programm vorbereitet mit Franck-Sonate, weiß ich noch, eine Beethoven-C-Moll-Sonate. Also ganz groß und ihr war total peinlich und ich habe gesagt, bleiben Sie einfach da, wir spielen für Sie, es ist kein Problem. Und es war eine unglaubliche Erfahrung, weil sie war unglaublich gerührt natürlich und wir haben wirklich für diese Person gespielt und es war ein Konzert, ein vollkommen normales Konzert tatsächlich. Insofern 100%ig Auslastung, 70%ig, 50%. Für uns auf der Bühne ist wichtig, dass jemand da ist. Und nicht nur für uns, aber natürlich für die Zuhörer auch. Und für die Veranstalter, um Gottes Willen.
Natürlich, ja. Sie haben dann während der Lockdowns, man kann schon in der Mehrzahl sprechen, auch gestreamt.
Ja, sehr viel, ja.
Würden Sie das jetzt auch weiterhin machen? Ist das was Zukunft hat oder war das jetzt nur eine Notlösung und jetzt?
Das war sicher eine Notlösung. Es war schwer, sich daran zu gewöhnen. Man lernt neue Seiten von sich und von Orchestern und überhaupt Konzerte, Konzertsituationen. Aber ich brauche Live-Publikum, ich kann das nicht. Das einzige Streaming, was mich wirklich Freude gegeben hat, es war eine Premiere in der Bayerischen Staatsoper von einer neuen Freischütz-Inszenierung im Februar, wo das Streaming fing um 18.30 Uhr und die Premiere, also das Spielen fing um 19 Uhr, also das Streaming fing an mit Interviews, die vorproduziert waren. Und ich war im Künstlerzimmer und ich habe angefangen, SMS zu bekommen von Freunden und von Leuten, die Zuhörer waren, hunderte davon. Und wir sind da und wir hören die Interviews und toi, toi, toi. Und dann ging ich im Graben, was nicht ein Graben war, weil das Orchester verteilt in einem Parkett war, wegen Distanzen und Abstände und so weiter. Aber ich ging ran mit dem Gefühl, dass die Leute dabei waren und zuhören waren. Sonst ein Mikrofon und drei Kameras, also 50 Mikrofone und 50 Kameras, geben mir nicht dieses Gefühl leider.
Sie haben in einem Interview in der Zeit gesagt, dass Sie beim ersten Corona-Lockdown, also im Frühjahr 2020, zuerst gar nicht so unglücklich waren über diese Entschleunigung auch, die Sie gespürt haben, und dass Sie so einen vollen Terminkalender haben, dass Sie sich gefragt haben, wie Sie dieses Leben überhaupt so lange führen haben können. Ja. Wollen Sie da, also werden Sie da jetzt was ändern? Haben Sie was geändert oder ist es jetzt alles wieder wie vorher?
Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Mein Job ist eine, sehr schwierig, eine Balance zu finden. Man möchte Musik, man ist süchtig nach Musik und ich möchte einfach nur die ganze Zeit das machen und ich muss aufpassen, dass mein Körper macht das nicht mit. Also ich bin nicht mehr 20 und ich muss tatsächlich aufpassen, dass ich nicht so wie letztes Jahr zweimal im Jahr einen Hexenschuss bekommen, weil ich so müde und so überarbeitet bin. Und die Seele und der Kopf möchte viel mehr, als der Körper kann. Die Beschäftigung für die Zukunft ist natürlich aufpassen und versuchen, weniger zu machen. Aber ich habe leider das Gefühl, dass die Welt wartet nur, dass alles wieder da ist und alles so wie früher. Und es wird nie alles wie früher sein. Es wird nie wieder wie früher war. Die Situation, die Reiserei. Und ich wünsche mir, dass es eigentlich wie früher sein wird, wo wir Dirigenten viel beschäftiger waren in einem Ort als GMD oder Musikdirektor von einem Orchester. Also, und mit diesen Leuten viel länger gearbeitet haben und nicht einen Tag in London, einen Tag in Paris und dann eine Woche in Tokio und dann kommst du zurück und bleibst du 3 Tage zu Hause und dann gehst du nach Australien. Und das ist unmenschlich.
Aber glauben Sie, wird sich das ändern?
Ich bemühe mich damit und man sollte nicht aufgeben.
Zu den Matineen noch einmal kurz zurück, die Sie bei den Festspielen heuer dirigieren werden. Sie haben Spätwerke von Mozart ausgewählt, die Gran Partita und das Klavierkonzert KV 503 mit dem Pianisten Christian Beseidenhout. Wie kam es zu dieser Auswahl?
Wir haben sehr lange eigentlich mit Markus Hinterhäuser darüber gesprochen, wie wir diese Konzerte veranstalten wollten. Und ich hatte verschiedene Ideen und eine davon war ein Bassetthornabend zu haben, wo natürlich die Gran Partita dabei war, maurische Trauermusik dabei war, die Arien von Clemenza di Tito und so weiter. Und das fand er sehr spannend, aber wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen zu viel und zu dunkel am Ende, weil diese ganze Musik so ist. Ich habe gesagt, aber dann können wir bitte die Gran Partita behalten, weil die Gran Partita ist ein Meisterwerk, wie Don Giovanni ist, wie Requiem ist, wie Beethoven-Symphonien. Und aus irgendwelchem Grund, viele Leute kennen dieses Stück nicht. Und diese Musik ist wirklich zwischen das beste Sachen, die Mozart geschrieben hat. Und es ist ein sehr langes Stück, 50 Minuten. Und dann dachten wir, okay, dann müssen wir ein kürzeres Stück und dann machen wir nur ein Konzert. Und dann dachte ich, dann möchte ich, wenn ein Konzert ist, möchte ich nur ein Klavierkonzert mit Christian Beseidenhout. Weil ich bin ein großer Verehrer von Christian und ist ein Freund von mir. Wir haben sehr viel zusammen musiziert. Und ich dachte, dass es eigentlich ist, dass es perfekt zu zeigen, wie ich denke, dass man generell an Musik gehen sollte, wie er das macht, und an Mozart-Musik noch mehr. Und dann habe ich ihm aber eine freie Wahl gegeben, zu welchem Konzert er spielen wollte. Und wir machen ein Così fan tutte Konzert. Also das C-Dur, Köchelverzeichnis 503, ist eine große Symphonie mit Piano Obbligato. Die Bläser sind sehr beschäftigt, es passt sehr, sehr gut.
Jetzt hat Rolando Villazón, der bekannte mexikanische Tenor und der Intendant der Mozart-Woche, der sagte mal, jeder soll Mozart hören, Mozart ist für alle. Stimmen Sie dem zu, ist Mozart wirklich für alle, auch für die, die sich nicht mit klassischer Musik auskennen?
Ich finde, alles ist für alle. Also es ist erstaunlich, manchmal die jungen Leute sind von Mozart vielleicht ein bisschen mehr gelangweilt und sind sehr neugierig nach Dodekaphonie zum Beispiel. Weil vielleicht es gibt keine Vorurteilung bei denen und dann Rhythmus und Dissonanzen sind interessant und beweglicher als diese apollinische oder aber wenn auch dramatische Mozart, wo alles so stimmt irgendwie. Aber alle Komponisten sind für alle. Ich glaube wirklich, dass natürlich, Rolando sagt das, weil wir sind in Salzburg, es sind auch die Mozart-Wochen und es stimmt, dass Mozart ein Komponist ist, dass das wirklich nicht schwer zu verstehen ist, wenn man Zuhörer ist. Aber ich sagte es schon vorher, sehr schwer zu spielen.
Welche Mozart-Oper würden Sie denn gerne in Salzburg dirigieren?
Ich habe alle Mozart-Opern dirigiert, praktisch alle außer Idomeneo. Ich habe Idomeneo noch nie dirigiert. Ist egal. Also für mich Mozart-Opern ist, also erstmal das ganze Mozart ist Oper. Ich habe das auch schon oft gesagt, dass das ganze Mozart-Repertoire ist wie Oper. Und ich sprach heute auch in der Probe von einer Zerlina-Satz oder ein Don Ottavio-Phrase in Fagotten und so weiter. Und es ist zu inszenieren, diese Musik immer, auch in die Sinfonien, die Gran Partita und die Klavierkonzerte und die Quartette und die Sonaten und alles. Es ist zu inszenieren. Und ich weiß nicht, weil Mozart-Opern, natürlich die Da Ponte-Opern sind fantastisch und jedes Mal, dass ich eine davon dirigiere, denke ich, das ist meine Lieblings-Da Ponte-Oper. Dann ein Jahr später mache ich doch Così und dann ist mein Lieblings und dann mache ich Figaro, ist dann doch mein Lieblings. Und dann entdeckte ich viele Jahre her Lucio Silla zum Beispiel, weil ein unglaubliches Stück ist für ein 13-jähriges Kind und so weiter. Egal. Egal.
Aber haben Sie ein Lieblingsstück, weil Sie sagen, es ändert sich immer, oder haben Sie doch eine Sonate oder eine Oper? Oder?
Ich bin ein sehr melancholischer Typ aber bestimmte dunkle Seiten in mir und die maurische Trauermusik ist ein Stück, was mich sehr anspricht. Und ich bedauere sehr, dass dieses Stück sehr selten gespielt wird und es ist fast unmöglich, dieses Stück aufzuführen, weil es hat sehr viel Bedeutung, sehr viel Tiefe in sehr kurzer Zeit, sehr kurzes Stück, was in einem Programm sehr schwer zu platzieren ist, weil ein kürzes Stück ist, man denkt am Anfang sollte, aber man ist noch nicht bereit für diese Tiefe am Anfang eines Konzerts und dann in der Mitte, ja, passt aber nicht, was machst du danach? So. Dieses Jahr haben wir das nicht geschafft hier. Vielleicht irgendwann machen wir das.
Vielleicht nächstes Jahr. Und wenn wir schon beim Ausblick sind, wie geht es denn nach Salzburg bei Ihnen weiter?
Ich habe erstmal 2 Wochen Urlaub und ich freue mich drauf. Dann habe ich die Eröffnung, mein 10-jähriges Jubiläum in Potsdam mit meinem Orchester. Ich bin 10 Jahre bei denen und wir haben eine schöne Eröffnung. Ich bin dann in Wien mit einer Figaro-Produktion an der Wiener Staatsoper. Danach gehe ich nach London für eine Traviata in Covent Garden und unterschiedliche Sinfoniekonzerte. Und nächste Saison habe ich zwei sehr wichtige Debüts für mich, symphonisch, und es ist Tonhalle Zürich und Berliner Philharmoniker.
Und weil Sie eingangs gesagt haben, Sie suchen nach einem Orchester sozusagen, ja. Wo würden Sie da suchen? Wo wären Sie denn gern?
Es ist, man entwickelt das. Also ich habe ein paar Orchester, wo ich sehr oft bin und die ich sehr, sehr, sehr mag. Und es wäre ein Traum, wenn Sie mich fragen würden, also erstmal dann keinen Dirigent selber haben müssen, um mich fragen zu können. Ich bin immer sehr, sehr gerne in Stuttgart mit SWR-Orchester. Ich bin sehr, sehr gerne auch in Helsinki. Helsinki Philharmonic ist ein sehr guter Partner von mir. Es gibt ein paar Orchester in der Welt, wo ich sehr, sehr gerne da bin. Mal sehen.
Okay, ja, dann wünsche ich Ihnen, dem Mozarteumsorchester und dem Publikum 2 schöne Mozart-Matineen.
Vielen Dank.
Und vielleicht auch gleich zur Info, dass jene am Sonntag wird um 11 Uhr auf Ö1 im Radio übertragen. Also das kann man sich auch anhören. Ja, und danke Ihnen für die Zeit und für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.